ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Ein 10-jähriges Mädchen wird tot in einer Holzkiste im Wald gefunden. Neben ihr Comichefte und eine Taschenlampe. Ihr mutmaßlicher Mörder saß 15 Jahre in Haft, doch es gibt zunehmend Zweifel an seiner Schuld.
Die Kiste war mit 7 Riegeln verriegelt, also der Deckel ließ sich aufklappen. Und in dieser Kiste saß dann das tote Mädchen.
Also es sind meiner Ansicht nach Dinge nicht genug ermittelt worden. War Mazurek es oder nicht? Das ist echt die Frage. Und wenn Mazurek es nicht gewesen ist, wer war es denn dann?
Überlegen Sie mal, Sie wären 15 Jahre unschuldig im Gefängnis und dürfen als Erpresser und Mörder bezeichnet werden. Dann wollen Sie diesen Mark loswerden.
Das war wirklich ein Ausnahmeverbrechen, also von der Abscheu, die es erregt hat, ja.
Mit diesen Stimmen zum Fall Ursula Herrmann begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Podcast-Folge von ARD Crime Time. Erstmals unter diesem neuen Titel. Ich bin Mathis Kiesig und ich freue mich, dass Sie zuhören. Sie finden uns unter anderem in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie unseren Podcast schon länger verfolgen, dann kennen Sie uns bisher unter dem Namen Die Spur der Täter. Und Sie können auch unter unserem neuen Titel ARD Crime Time unsere gewohnte Qualität, intensiven Recherchen und unsere sachliche Herangehensweise an die Fälle erwarten. Wir wollen Ihnen unter diesem neuen Titel nur noch mehr exzellente True-Crime-Recherchen aus der gesamten ARD bieten und in den nächsten Monaten können Sie da schon mehr erwarten. Nun aber zurück zu unserem heutigen Fall. Wenn Sie sich generell für True-Crime interessieren und auch unseren Podcast seit vielen Jahren verfolgen, dann werden Sie vom Fall Ursula Herrmann aus dem Jahr 1981 vermutlich schon einmal gehört haben. Er ereignete sich am Ammersee in Bayern und wird von Beginn an und bis heute, also über einen Zeitraum von mehr als 40 Jahren, immer wieder stark diskutiert. Da es nun neue Entwicklungen und Einschätzungen gibt, haben wir uns entschieden, noch einmal ausführlich über den Fall mit einem Fachmann zu sprechen, einem Kriminalisten aus Hamburg. Er hat sich die Akten zum Fall angeschaut, unabhängig und ohne jemals zuvor etwas damit zu tun gehabt zu haben. Sein Name ist Wolfgang Benz und er ist uns heute aus dem NDR-Studio zugeschaltet. Hallo Herr Benz.
Guten Tag.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen. Ich stelle Sie noch einmal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer vor. Sie haben 26 Jahre lang bei der Kriminalpolizei Hamburg gearbeitet und sich dabei im Wesentlichen um die Aufklärungen von Erpressungen, Geiselnahmen und Entführungen bemüht. Involviert waren Sie beispielsweise in die Ermittlungen zum Entführungsfall Jan-Philipp Riemsma und zum Fall des Kaufhauserpressers Dagobert. Inzwischen sind Sie im Unternehmenssicherheitsbereich aktiv und waren auch Dozent für Kriminalistik. Aufgrund Ihrer Expertise bekamen Sie dann im vergangenen Jahr eine Anfrage von ARD Crime Time, sich in den Fall Ursula Herrmann einzuarbeiten. Was hat Sie denn als ehemaliger Hamburger Ermittler gereizt, sich mit einem mehr als 40 Jahre alten Fall aus Bayern zu beschäftigen und die doch sehr umfangreichen Akten zu wälzen?
Ja, zunächst einmal hatte mir der Fall gar nicht so viel gesagt, bis ich dann im Internet ein bisschen recherchiert habe und mir mal so die groben Aspekte des Falles nochmal vergegenwärtigt hatte. Da machte das auch so ein bisschen Klick. Und je mehr ich nur aus diesen öffentlichen Quellen heraus gelesen hatte, desto gespannter war ich auf die Akte, die zur Verurteilung des vermeintlichen Täters geführt hat, und habe dann auch spontan zugesagt, mich mit dem Sachverhalt intensiver zu beschäftigen und mich einmal, wie Sie es richtig sagen, durch die umfangreichen Akten zu wühlen.
Beschreiben Sie uns doch diese Akten mal etwas, damit wir uns das besser vorstellen können. Wie umfangreich sind die und was ist darin enthalten? Also ganz klassisch Vernehmungsprotokolle, Fotos von Spuren, Gutachten von Sachverständigen. Wie kann man sich das vorstellen? Ist ja immerhin eine 40 Jahre alte Akte.
Genau, also es war jetzt nicht so, dass ich die Akte physisch vor der Nase hatte, sondern ich hatte ganz viele Scans und Kopien und dergleichen mehr, die mehr oder weniger gut geordnet waren. Der Aufbau einer kriminalpolizeilichen Akte verläuft nach einem bestimmten Muster. Da gibt es sozusagen eine leitende Akte und dann gibt es Begleitbände, die sich mit Beweismitteln auseinandersetzen, mit operativen Maßnahmen auseinandersetzen, die vielleicht auch Bilder zeigen und sonst was. Und somit war relativ klar in diesem Fall, wie die Ermittlungen geführt worden sind, wie die Tatortarbeit gemacht wurde, wie man welche Personen beleuchtet, befragt hat und welche operativen Maßnahmen man auch geführt hat und so weiter. Das ist ein großes Konvolut, ist im Grunde genommen, ja, wenn man es etwas überspitzt sagt, ist es ein Krimi, der ein bisschen in die Sachlichkeit gebracht wird.
Und Sie haben jetzt gesagt, das war alles digital für Sie vorhanden. Wie sind Sie mit den Beweismitteln umgegangen, die ja vielleicht zum Teil noch vorhanden sind?
Also Beweismittel habe ich selber gar keine gesehen, bis zum Zeitpunkt der Inaugenscheinnahme vor Ort habe ich jetzt in dem Sinne ja auch keine Beweismittel gesehen, aber die Örtlichkeiten gesehen. Ich habe das nur aus den Beschreibungen herausgenommen, und dann entsprechend versucht, das in einen Gesamtkontext zu bringen.
Fangen wir jetzt mal ganz vorne an mit dem Verschwinden des Mädchens. Ursula Herrmann, 10 Jahre alt, sie ist Schülerin und lebt mit ihrer Familie in Eching in Oberbayern. Am 15. September 1981 radelt sie nach der Turnstunde und einem Besuch bei Tante und Onkel im Nachbarort dann nach Hause. Aber da kommt sie nicht an. Noch am Abend beginnt eine große Suchaktion von Polizei und Feuerwehr, doch Ursula bleibt zunächst verschwunden. Auch ein Spürhund findet sie nicht. Er führt die Beamten aber zu Gegenständen von Ursula. Was ist das und wo wird es gefunden?
Signifikant ist natürlich das Fahrrad gewesen, das sich etwas dichter zu dem Elternhaus als vom Abfahrtsort befunden hat, was mehr oder weniger nur an einen Baum gestellt war, wenn ich das richtig erinnere, und sehr schnell ersichtlich war. Und damit war er zunächst mal nur festzustellen, da steht ein Fahrrad, das gehört einem Mädchen. Das Mädchen ist zu Hause nicht angekommen. Was ist hier passiert? So, das ist ein ganz maßgebliches Thema gewesen. Und dann hat man irgendwann, wie das so üblich ist, bei Kindern, die nicht nach Hause kommen, die erreichen dann relativ schnell den Status einer vermissten Person. Das ist gerade beim 10-jährigen Mädchen dann auch angemessen und dann fangen in der Regel ja Suchmaßnahmen an. Und dann sind ja sukzessive so ein paar andere Sachen noch gefunden worden, die ich jetzt im Detail nicht mehr so erinnere. Ich erinnere insbesondere dann vielleicht aus den folgenden Tagen sowas wie diesen im Wald verspannten Klingeldraht und so. Zunächst ist ja erstmal dieses Fahrrad von überragender Bedeutung gewesen.
Können Sie uns vielleicht die Örtlichkeit noch etwas beschreiben, wo dieses Fahrrad gefunden wurde? Sie hatten jetzt schon gesagt, es ist etwas näher am Elternhaus dran gewesen als am Haus von Onkel und Tante oder wo war das dann genau?
Genau, wenn man jetzt mal eine klassische Wegzeitberechnung machen würde und sagen würde, das Mädchen fährt bei Onkel und Tante los und muss in 20 oder 25 Minuten im Elternhaus der Erfahrung nach ankommen, ist das Mädchen erst durch eine Ortschaft gefahren und dann auf einem breiten Fahrrad- und Wanderweg Richtung Heimat gefahren, immer direkt am Ammersee längst. Das ist so ein bisschen hügelig, für den Norddeutschen fast schon bergig und ich würde mal sagen, nach etwa 2/3 der Strecke ist dann das Fahrrad in der Nähe eines zum Zeitpunkt meiner in Augenscheinnahme sehr transparenten Weges an einem Baum gefunden worden und wie gesagt, stand dort, lag dort mit ich weiß gar nicht, was da noch an Gepäck dran war, das erinnere ich jetzt nicht mehr.
Bei der Familie kommt natürlich dann durchaus auch schnell Panik auf, denn nach einem Unfall sieht das ja nicht aus, wenn das Mädchen weg ist und dieses Fahrrad am Baum steht. Also wie ging es dann weiter?
Das ist natürlich etwas, was einen sehr unruhig macht. Das Kind, wenn ich das so den Akten richtig entnommen habe, galt vom Grundsatz her vielleicht als etwas verspielt, aber als, wie man das so bezeichnet, was immer auch das ist, als ein völlig unauffälliges Kind und das Kind ist kontaktiert worden von den Eltern bei Onkel und Tante, es möge jetzt mal nach Hause kommen, ist dann auch, nachdem es zu Ende gegessen hatte, losgefahren. Und da ist natürlich die Erwartungshaltung, dass wenn es da vorher keine Probleme, keine Sorgen gegeben hat, dass das Kind dann auch in der akzeptablen Zeit da ist. So, und dann ist es vom Grundsatz her so, dass dann die Eltern erstmal angefangen haben zu suchen. Das ist auch etwas, was, glaube ich, jedermann erstmal machen würde, bevor man sozusagen sich Hilfe von Polizei und sonstigen Behörden holt. Und dann sind Vater und Onkel oder Tante, das weiß ich nicht mehr ganz genau, oder Mutter und Vater, jeweils von beiden Seiten sind den Weg abgegangen, beziehungsweise abgefahren von beiden Seiten, um zu gucken, ob das Kind dort irgendwo ist, sich verlaufen hat, irgendwo was weiß ich was, vielleicht auch einen Unfall gehabt hat. Das sind ja auch alles Sachen, die durchaus eine Rolle spielen könnten. Und nachdem man das Kind nicht gefunden hat und es keinen Anlass gab, es weiter zu finden, hat man sich dann mit der Polizei in Verbindung gesetzt und dann sind die entsprechenden Suchmaßnahmen eingeleitet worden.
Das Gebiet wird dann von der Polizei nochmal mehrfach durchkämmt, auch durch Hundertschaften der Bereitschaftspolizei, die da im Einsatz sind. Und im Radio wird dann auch die Bevölkerung um Hinweise gebeten.
Hier ist Bayern 3, die Servicewelle von Radio München. Eine Vermisstenmeldung der Polizei. Seit gestern Abend, 19:30 Uhr, wird die 11-jährige Ursula Herrmann vermisst. Ihre Bekleidung, dunkelgrüne Korthose, beiger Pullover, hellgraue Schafswolljacke und rotbraune Sandalen. Wer hat das Kind gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Diessen oder an jede andere Polizeidienststelle.
Der Wortlaut dieser nachgesprochenen Meldung stammt aus der Polizeiakte und es ist ein Ausschnitt aus der Radiodoku Entführt. Der Fall Ursula Herrmann von unserer Kollegin Katja Peißen-Petersen, mit der wir im Jahr 2021 schon einmal über diesen Fall gesprochen haben. Diese Reihe verlinken wir natürlich auch nochmal in unseren Shownotes. Zudem findet die Polizei 9 Meter neben dem Fahrrad dann noch ein schwarzes Fernglas. Und was zunächst nicht in den Akten steht, Sie hatten es gerade schon angesprochen, Herr Benz, im Wald, nicht weit vom Weg entfernt, wird dann ein grüner Klingeldraht in 2 Metern Höhe über Baumäste gespannt aufgefunden. Und das ist ein dünner Draht zur Signalübertragung auf einer Länge von knapp 100 Metern. Die Polizei nimmt damals an, dass der Draht nichts mit der Tat zu tun hat und sichert ihn nicht und lässt ihn dann erstmal hängen. Inwiefern können Sie nachvollziehen, dass die Polizisten in diesem Moment so gehandelt haben?
Also mir ist erstmal wichtig, dass man aus der Rückschau von über 40 Jahren ein gewisses Maß an Vorsicht hat, Maßnahmen zu kritisieren, die damals getroffen worden sind. In diesem Fall finde ich allerdings nichts, was sozusagen entschuldigend dafür sprechen könnte, dass man diesen Klingeldraht als nicht tatrelevant zu einer so frühen Phase ausgeschlossen hat. Dass in damaligen Zeiten wir in einer Welt gelebt haben, in der es kein Handy gab, kein Internet und sonst was gab, sondern tatsächlich, ich sag mal, mechanisch Verbindung zwischen dem einen und dem anderen Punkt, um miteinander zu kommunizieren, sollte man bei der Betrachtung von heute nicht außer Acht lassen. Und wenn man sich vor Ort den vermutlichen, wie man so schön sagt, Abgreifort des Kindes anguckt, muss man davon ausgehen, dass der oder die Täter miteinander kommuniziert haben, um diesen Punkt auch zu finden. Unabhängig davon, es ist ein vollständig ungewöhnlicher Ort an ungewöhnlicher Stelle, der zunächst erstmal gesichert gehört. Um es mal platt zu sagen, verwerfen kann man den Gedanken, die Spur immer noch beziehungsweise wegschmeißen. Das ist nach meinem Dafürhalten ein Ermittlungsfehler gewesen.
Und warum dieser Ort so ungewöhnlich ist und was das eben auch mit diesem Klingeldraht zu tun hat, da kommen wir dann später nochmal dazu. Wir wollen uns jetzt weiter noch mit diesem Tag des Verschwindens, diesem 16. September, beschäftigen. Da gibt es ein weiteres Indiz, wir haben das bisher noch nicht so ausdrücklich gesagt, aber eine Entführung steht zu diesem Zeitpunkt im Raum. Und es gibt dann nämlich einen ganz mysteriösen Anruf bei Familie Herrmann und hier ein Originalmitschnitt der Polizei. Also Sie hören keine Stimme des Anrufers, nur eben Familie Herrmann, die sich am Telefon vorstellt. Und dann hören wir diese Melodie. Es ist der Verkehrsjingle des Radiosenders Bayern 3. Er lief damals vor und nach jeder Verkehrsmeldung und ist in Bayern sehr bekannt. Solche Anrufe gehen auch in den folgenden Tagen mehrfach bei Familie Herrmann ein. Insgesamt 10-mal. Herr Benz, als Sie den Anrufmitschnitt das erste Mal gehört haben, was ging Ihnen da als erstes durch den Kopf? Ist das ein klassischer Anruf eines Entführers? Es werden ja erstmal keine Forderungen gestellt.
Genau, das ging mir auch durch den Kopf. Was soll das? Also, es gibt keinen Hinweis auf ein Medium. Es gibt keinen Hinweis auf die Person, die es irgendwie diesen Anruf absendet. Keine Verabredung über eine Zeit, über sonst irgendwas. Sondern es wirkt zunächst mal unerklärlich, um es vorsichtig auszudrücken. Wenn man sich jetzt versucht, mal so die Perspektive eines Täters anzugucken und so die Reihenfolge anguckt, dann ist es halt eben so, das Kind wird abgefangen, wird möglicherweise irgendwohin verbracht. Und dann geht es, wenn man eine Entführung plant, ja darum, Kontakt zu der lösegeldzahlenden Familie in der Regel aufzunehmen. Das scheint mir dafür völlig ungeeignet zu sein.
Am 18. September 1981, den dritten Tag nach Ursulas Verschwinden, kommt dann per Post ein Brief bei den Herrmanns an. Die Adresse auf dem Umschlag ist mit Schreibmaschine geschrieben. Michael Herrmann, Senior Lehrer, steht dort. Darin ist ein Erpresserbrief, wie man ihn aus alten Krimis kennt. Der Text ist aus Buchstaben und Wörtern zusammengebastelt und eben aus Zeitungen ausgeschnitten. Und dieser Text lautet, die Grammatikfehler spreche ich jetzt mit, wir haben Ihre Tochter entführt. Wenn Sie Ihre Tochter jemals lebend wiedersehen wollen, zahlen Sie 2 Millionen Mark Lösegeld. Wir werden Ihnen am Donnerstag anrufen. Wir werden uns mit Pfeifton melden. Sagen Sie nur so viel, Sie zahlen oder Sie zahlen nicht. Wenn Sie zahlen, 6 Stunden nach den Geldübergabe kommt Ihre Tochter frei. Das wirkt auf mich erstmal sehr klischeehaft. Haben Sie so etwas in Ihrer beruflichen Laufbahn auch mal erlebt, in dieser Art, wie wir es immer in Filmen sehen?
Das ist klischeehaft, aber das ist sicherlich nicht unüblich. Sowohl das eine als auch das andere. Dieses Thema Zusammenschnipseln aus alten Zeitungsausschnitten und sonst was, sowas hat es schon immer mal gegeben. Das steht völlig außer Frage. Das Vermutliche oder Tatsächliche, also das Vermutliche, das nehmen wir vielleicht als ersten Strang mal, einbringen von grammatikalischen Fehlern, um den Eindruck zu erwecken, man würde mit Menschen verhandeln, die der deutschen Muttersprache nicht ausreichend befähigt sind. Das ist durchaus auch etwas, was man mit entsprechenden Gutachten allerdings auch auflösen kann, ob diese Fehler, die dort eingebaut sind, wirklich eingebaut sind oder ob sie tatsächlich tatsächlich waren. Dennoch bleibt es dabei, vom Grundsatz her alles in Ordnung aus Sicht des Täters. Es wird eine Familie angeschrieben, und zwar die richtige in diesem Fall. Es wird eine Forderung platziert. Es gibt erste Informationen über das weitere Vorgehen. Und da sind die Variationen natürlich vielfältig. Wichtig ist vielleicht immer noch zu sagen, die Zielsetzung des Täters müsste sein, möglichst früh an das Geld zu kommen, respektive möglichst früh sich auch der Geisel bzw. des Entführungsopfers wieder entledigen zu können. Weil das Aufbewahren eines Entführungsopfers ist mit einem hohen Aufwand verbunden. Und insofern ist die Botschaft relativ klar und relativ deutlich. Dann ist der Tag, dann ist die Uhrzeit, so geht's weiter.
Wir haben jetzt ja davon gesprochen, dass dieser Brief 3 Tage nach dem Verschwinden ankam. Er bezieht sich ja auch auf diese Anrufe, also vor allem die späteren Briefe. Ist es eine Möglichkeit, dass diese Briefe einfach irgendwie verspätet zugestellt wurden?
Das ist nicht auszuschließen. Also das ist auch ein Teil der Ermittlungen. Man kann ja feststellen, über welche damals noch besser als heute wahrscheinlich, weil die Postämter damals feinteilig oder die Postzustellbezirke feinteiliger waren. Man hätte sehr gut ermitteln können, wo dieses Schriftstück eingesteckt wurde ist und wie lange in der Regel der Weg bis zur Zustellung beim Adressaten dauert.
Kurze Zeit später kommt dann ein weiterer Erpresserbrief an und darin werden erneut 2 Millionen D-Mark Lösegeld gefordert und diesmal auch noch ein Fluchtauto, ein gelber Fiat 600. Was sagt das denn über den Absender oder die Absender aus?
Ja, also zunächst mal hätte man das in dem ersten Schreiben schon mitverarbeiten können. Das zweite ist, ich weiß jetzt nicht, wie auffällig ein gelber Fiat 600 vor 40 Jahren gewesen ist, aber es ist zunächst mal bei Betrachtung von heute heraus ein sehr auffälliges Auto. Daraus was abzuleiten, dazu sehe ich mich nicht in der Lage. Also es ist halt die Fortschreibung des Tatplanes bei großzügiger Betrachtung.
Vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch mal erwähnen, dass die Familie von Ursula Herrmann nicht besonders wohlhabend ist. Also das ist jetzt keine reiche Familie, die vom Konto diese 2 Millionen D-Mark einfach abheben könnte. Ursula hat außerdem noch einen älteren Bruder und wie der diese Zeit erlebt hat und wie er heute auf den Fall blickt, das hören Sie auch in unserer Podcast-Folge vom Februar 2021, zu finden in der ARD-Audiothek und natürlich verlinkt über den Beschreibungstext unserer Folge. Familie Herrmann gelingt es trotzdem mit Hilfe von Freunden und Unterstützern, diese geforderten 2 Millionen D-Mark aufzutreiben. Und zur Geldübergabe kommt es dann aber nicht. Außer einem weiteren Schweigeanruf hört die Familie nach diesem Erpresserbrief nichts mehr von dem oder den Erpressern. Am 4. Oktober 1981, Ursulas Verschwinden liegt da bereits 20 Tage zurück, ist ein vorerst letzter Suchtag im Wald zwischen Schondorf und Eching angesetzt. Da bemerkt ein Polizist etwas Merkwürdiges. Der moosige Waldboden ist an einer Stelle ungewöhnlich hell und er stößt auf eine Decke. Ein herbeigerufener Kollege entdeckt darunter einen Holzdeckel und darunter wiederum einen grünen Kistendeckel. Diese Kiste ist fast 2 Meter tief in der Erde. Der Polizist öffnet den Deckel und sieht darin die Leiche von Ursula. Sie kauert in geduckter Stellung auf einem Holzbrett. Die spätere Obduktion ergibt, dass sie erstickt ist. Die Hoffnung, dass das Mädchen noch lebt, ist also dahin. Michael Hofstetter, ein guter Bekannter der Familie, beschreibt, wie die Eltern und ihre 3 Geschwister die Todesnachricht aufgenommen haben.
Ich glaube, es war eine Form von Fassungslosigkeit und Trauer. Aber es waren auch sehr in einem tieferen Sinne auch gläubige Menschen. Ich glaube, das war eigentlich dann die einzige Möglichkeit, damit umzugehen und wie jemand aus welchem dümmsten und niederträchtigsten Vorsatz auch immer in das Leben einer so glücklichen Familie so irreparabel eingreift, es ist unverzeihlich.
Zur Frage, ob Ursulas Tod beabsichtigt war, muss man wissen, dass es Belüftungsrohre von der Kiste nach draußen gab. Die waren aber zu lang für einen Luftaustausch. Ursula muss also relativ schnell erstickt sein. Für die Polizei heißt es eben nun herauszufinden, wer für dieses Verbrechen verantwortlich ist. Wer fängt eine 10-Jährige auf dem Nachhauseweg ab und sperrt sie in eine Kiste im Waldboden? Herr Benz, werfen wir mal einen Blick auf die Arbeit der Polizei vor Ort. Sie haben sich das, was dokumentiert ist, und die späteren Aussagen der Beteiligten noch mal ganz genau angesehen. Wie sind denn die Beamten nach dem Fund der Kiste und der Leiche vorgegangen?
Naja, aus heutiger Sicht würde man sagen, nicht professionell. Ich kann es mir schon so vorstellen, dass dieses Ereignis natürlich die ganze Region sehr stark belastet hat. Und es ist immer wiederkehrend ein natürlicher Reflex, dass Menschen magisch angezogen werden, auch von solchen Ereignissen und von solchen Bildern. Da liegt jetzt ein totes Kind drin und konsequenterweise hätte man den gesamten Bereich großräumig absperren müssen. Einen Weg identifizieren müssen, auf dem alle Personen, die wirklich auch nur dorthin müssen, zu gehen haben. Man hätte entsprechende Schutzkleidung tragen müssen und, und. Das wäre heute Standard. Das ist damals mit Sicherheit flächendeckend noch nicht so gewesen. Und die zwischenmenschliche Komponente spielt auch eine Rolle. Am Ende bleibt es dabei, dass man davon ausgehen kann, dass zur Aufklärung relevante Spuren vermutlich nicht wiederherstellbar zerstört worden sein dürften.
Können Sie uns die Situation noch etwas genauer beschreiben, was dort konkret dann passiert ist? Also wie die Spuren dann damals gesichert wurden, sodass es eben aus heutiger Sicht dort wirklich zu Fehlern gekommen ist?
Das Allerwichtigste ist, und das ist auch der Preis für Spurenvernichtung, wenn ich das mal so sagen darf, ist die Person jetzt in diesem Fall auch mal gelöst von Ursula Herrmann, ist die Person wirklich auch tot? Oder gibt es noch Möglichkeiten, die Person zu retten? Das ist das Allerwichtigste. Das heißt, zunächst einmal muss dann erstmal geklärt werden, sind da noch Tätigkeiten notwendig? Also man hat später, wenn ich das recht entsinne, ich glaube mit der Freiwilligen Feuerwehr oder sonst was, die Kiste dort rausgeholt und hat dann natürlich mit schwerem Gerät dort gearbeitet, gemacht und getan. Alle möglichen Leute sind da rumgelaufen, haben beratschlagt. Das ist, vorsichtig ausgedrückt, nicht gut und nicht dienlich gewesen.
In der Kiste findet die Polizei dann aber Gegenstände, die in diesem Kontext doch sehr skurril wirken. Wir haben es ganz am Anfang schon angekündigt. Denn neben Wasser- und Limoflaschen gibt es auch Schokolade und Kekse und eben Comichefte, Western und Liebesromane und dazu eine Lampe, die an eine Autobatterie angeschlossen ist. Wie interpretieren Sie diese gesamten Fundstücke?
Also diese tatsächlich skurrile Ausstattung der Kiste passt letztlich zu dem gesamten Ablauf der Tat von dem Abgreifen des Kindes bis hin zu der Art der Kontaktaufnahme, zur Art und Weise, wie man eine Tatforderung formuliert und so weiter. Ich habe das im Kontext gesehen, die Abgreifsituation und diese Kiste, die habe ich in einem Kontext gesehen. Das wirkte dann im Gesamtpaket schon in sich ja fast schauerlich, muss man sagen, weil weder das Fahrrad hatte keinerlei Spuren einer Beschädigung. Das Kind hatte äußere Verletzungen. Der Abgreifeort ist an einem sehr öffentlichen Bereich gewesen. Und ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, erstens, warum hat das Kind angehalten? Das war das Erste. Das Zweite war, warum hat man so einen langen Weg gewählt zwischen Abgreifort und der Kiste, die dort im Wald war? Dann war natürlich die Frage auch, wie kommt man eigentlich darauf, diese Kiste an dieser Stelle an einem wiederum relativ entdeckungsgefährdeten Bereich reinzubauen? Und ist dieses Material dort drin, also diese Sachen alle da drin gewesen, weil man tatsächlich den Tatplan hatte, dass das Kind dort eine bestimmte Zeit überleben sollte? Oder gibt es möglicherweise auch die Hypothese, dass es irgendeine Geschichte gab, dass das Kind dort freiwillig reingegangen ist oder halbwegs freiwillig reingegangen ist? Und deswegen konnte ich mir daraus keinen Reim machen, weil letztlich nur noch die Option überbleibt, der Hoffnung der Täter, das Kind wacht irgendwie auf, weil es irgendwie betäubt wurde. Dazu gab es nebenbei auch keine Hinweise aus der rechtsmedizinischen Untersuchung. Würde sich natürlich, wenn man sich in die Situation versetzt, unglaublich ängstlich sein, in Panik geraten. Und die Hoffnung des Täters wäre, ja, da liegt ja ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu lesen. Und das Kind würde das für nicht so schlimm empfinden. Das wäre aber eine ausgesprochen skurrile Version, der man da folgen kann. Also ausgesprochen ungewöhnlich und in jeder Hinsicht letztlich, wenn man so sagen darf, passend zu den vielen Fragezeichen des vermeintlichen Vorgehens der Täter oder des, wenn man so sagen will, des Tatplanes.
Sie haben diese Fundstelle jetzt auch schon angesprochen und Sie haben sich für ARD Crimetime diese Fundstelle im Wald am Ammersee in Oberbayern auch angesehen. Zumindest eben die ungefähre Stelle, denn das Loch ist natürlich längst zugeschüttet und nichts erinnert mehr daran, dass dort einmal ein totes Mädchen in einer Kiste gefunden wurde. Aber was ist das denn für ein Gelände? Wie weit sind die Stelle vom Auffindeort des Fahrrads und vom Weg am See entfernt? Also welche Strecken müssen die Täter oder der Täter denn auch zurückgelegt haben mit diesem Opfer?
Also wenn das denn der Abgreifort gewesen ist, wo das Fahrrad aufgefunden wurde, dann ist das Mädchen erst in eine Senke gefahren und hat dadurch wahrscheinlich an Geschwindigkeit verloren und ist dann irgendwie durch irgendwas motiviert worden anzuhalten. Wie gesagt, keine Verletzung an dem Kind, keine Beschädigung am Fahrrad, deutet nicht darauf hin, dass sie runtergerissen wurde oder sonst irgendwas. Dann muss dieses Kind, 10 Jahre alt, ich glaube 35 Kilo schwer, diverse 100 Meter, erstmal einen sehr, sehr steilen Weg, so ist es zumindest heute, einen steinigen, langen Weg hochgetragen werden. Es kreuzen mehrere Wanderwege im Naherholungsgebiet. Dann geht's Richtung Bundesstraße wieder runter. Und dann muss man genau den Einstieg finden, in den Wald reinzugehen, um dort an einer bestimmten Stelle dann den Deckel aufzumachen, in der Hoffnung, dass es keiner sieht, das Kind dort reinbringen, Deckel wieder zumachen und das ein bisschen einigermaßen alles dann glatt ziehen, dass keiner sehen kann, dass da gerade etwas ausgesprochen Ungewöhnliches ist. Also von der Tatbegehung her ausgesprochen kompliziert, mit einem erheblichen Entdeckungsrisiko und eben auch immer die zentrale Frage, wenn das Kind nicht in irgendeiner Weise betäubt war, welches Kind würde anhalten und wie viele hunderte Meter durch den Wald gehen, in dem sicheren Bewusstsein, dass es zu Hause erwartet wird. So, das sind viele Fragezeichen, die bei der Begehung dort, die einen praktisch anspringen.
Aufnahmen vom Fundort, damals und heute, von der Kiste und von den Gegenständen darin, die sind zu sehen in einer dreiteiligen Dokumentation von Marie Wilke in der ARD-Mediathek. Die Staffel heißt Ein Mädchen verschwindet, neue Spuren im Fall Ursula Herrmann, als Teil der ARD Crime Time. Und der Link steht natürlich in unseren Shownotes. In den Tagen und Wochen nach dem Leichenfund im Oktober 1981 unternimmt die Polizei eine Menge Anstrengungen, um den Fall zu lösen. Wer steckt hinter der mutmaßlich schiefgelaufenen Entführung? Dazu veröffentlichen die Ermittler Fotos der Holzkiste und wollen wissen, ob jemand einen späteren Täter beim Bau dieser Holzkiste beobachtet hat. Sie befragen Menschen in der Umgebung, die sich dann zum Teil gegenseitig verdächtigen. Und sie nehmen Fingerabdrücke und sie befragen auch Schülerinnen und Schüler und die Lehrer eines Internats, das in der Nähe des Entführungsortes ist. Da es später noch wichtig wird, können Sie uns dieses Internat ein bisschen beschreiben. Wer geht denn auf dieses Internat und was ist das für eine Welt, für einen Kosmos, auch im Vergleich zu der restlichen Situation dort am Ammersee?
Also ich habe es jetzt zwar von außen gesehen, als ich dort vor Ort war, habe aber keine Vorstellung, wie es vor 40 Jahren gewesen ist. In meiner Welt, und das ist vielleicht auch ein bisschen Klischee, ist natürlich ein Internat eine bestimmte Art von Schulform, das durchaus auch genutzt wird. Und das ist das, was ich aus dem Gespräch mit Frau von Bernuth mitgenommen habe. Durchaus auch von wohlsituierten Eltern genutzt worden, damit ihre Kinder dort zur Schule gehen konnten. Es gab aber auch durchaus Menschen aus dem Dorf, die dort gearbeitet haben. Aber es war halt eben schon ein Mikrokosmos, der da eine Rolle gespielt hat, sozusagen umgeben von einem beschaulichen Dorf am Ammersee. Also das sind schon so vielleicht sicherlich zwei Welten, die da eine Rolle gespielt haben. Das Internat spielt natürlich, wenn man mal klischeehaft denkt, ist es natürlich auch dankbar, das erstmal zu nehmen und zu sagen, da ist auch ein Internat. Das könnte auch eine Rolle spielen. Und es ist auch zulässig, dieser Spur aufrichtig und vernünftig nachzugehen. Das steht außer Frage.
Was wir vielleicht noch dazu sagen können, ist, dass damals auch Kinder von Prominenten und einigen bekannten Unternehmen eben auch auf diesem Internat waren. Warum das noch wichtig wird, da kommen wir später noch dazu.
Genau.
Unter den Schülern und Lehrern an diesem Internat sorgt dieser Fall, wie man sich denken kann, natürlich auch für Gesprächsstoff. Und für ARD Crimetime hat unsere Kollegin Marie Wilke mit dem damaligen Lehrer Ludwig Gernhardt gesprochen. Er erinnert sich, dass die Polizei eben mit Blick auf diese Holzkiste ein ganz bestimmtes Gebäude des Internats ganz genau angeschaut hat.
Deswegen war auch interessant für die Polizei, die Schreinerei, die Lehrschreinerei des Landheims näher zu untersuchen. Für uns war das alles sehr aufregend, weil niemand sich vorher vorstellen konnte, dass so etwas hier passiert.
Und ein damaliger Schüler, Christoph Herrmann, der übrigens nicht mit der Familie von Ursula Herrmann verwandt ist, kann das Interesse der Polizei für die Holzwerkstatt durchaus nachvollziehen.
Das Mädel war in einer Kiste, das war bekannt, gefunden worden, eine Holzkiste. Wir haben eine große Schreinerei da, wo man sogar, ich habe selber gelernt, Kisten zu bauen.
Und während der ehemalige Schüler erzählt, dass es möglich wäre, abends oder nachts aus dem Internat auszusteigen, ist der ehemalige Lehrer überzeugt, dass niemand aus dem Internat etwas mit dieser Tat zu tun haben kann.
Also beteiligt sein an der Vorbereitung oder an der Durchführung des Verbrechens war völlig undenkbar. Die Arbeit der Mitarbeiter hier mit den Schülern ist eigentlich so persönlich und so in großer Nähe, dass eine solche Idee gar nicht aufkommen kann.
Wir werden später dann noch einmal auf das Internat näher eingehen. Die Befragungen der Schüler und Lehrer und der Blick in die Schreinerei, die bringen die Ermittler jetzt im ersten Schritt erst einmal nicht weiter. 4 Tage nach dem Leichenfund erhält die Sonderkommission dann aber einen Tipp. Ein Hinweisgeber rät, man solle doch mal einen gewissen Werner Mazurek ansehen. Der 31-Jährige aus Eching sei hochverschuldet und restauriere gerade einen alten Fischkutter für eine Weltumsegelung. Die Ermittler folgen dem Hinweis zu dem Mann, der etwa 300 Meter entfernt von Ursulas Familie wohnt. Und Werner Mazurek ist Fernsehtechniker. Er schraubt in seiner Werkstatt an Autos und hat tatsächlich Schulden im 6-stelligen Bereich. Außerdem liefen gegen ihn bereits Ermittlungen wegen Betrugs und Diebstahls. Herr Benz, das ist doch jemand, der aus Ermittlersicht erstmal sehr gut in das Bild eines möglichen Entführers passen würde, oder?
Zweifelsfrei. Also vielleicht nochmal zu dem Ersten, was wir gerade gehört haben, dass man eine Schreinereiwerkstatt in die Ermittlung einbezieht, steht völlig außer Frage. Und dass jemand beteiligt aus dem Internat das ausschließt, ist nachvollziehbar, ist aber mit Verlaub erstmal nur Meinung, ist auch zulässig, aber mehr auch nicht. Natürlich erfüllt nur die Datenlage um Herrn Mazurek, so wie Sie eben geschildert haben, eine Reihe von Merkmalen, die es zwingend notwendig machen, sich mit der Personalie auseinanderzusetzen.
Aber Werner Mazurek kann für diesen Tatzeitraum ein Alibi vorweisen. Er sagt, zur fraglichen Zeit habe er in einem Nachbarort mit zwei Bekannten das Spiel Risiko gespielt. Familie Herrmann habe er nur flüchtig gekannt und seine Fingerabdrücke liefern auch keinen Treffer. Auch bei einer Hausdurchsuchung finden die Ermittler nichts Belastendes und er bleibt auf freiem Fuß. Später aber ändern seine Alibi-Bekannten ihre Angaben und Mazurek wird dann kurzzeitig festgenommen. Der Verdacht gegen ihn lässt sich aber nicht erhärten und er kommt wieder frei. Ende Februar 1982, also ein knappes halbes Jahr nach der Tat, verhören die Ermittler dann einen anderen Verdächtigen, und zwar Klaus Pfaffinger. Er ist 37 Jahre alt, arbeitslos, alkoholkrank und vorbestraft. Und Zeugen wollen gesehen haben, wie er um den Entführungszeitraum herum mehrmals mit seinem Mofa einen Spaten transportiert hat. Erst erzählt er, habe das Werkzeug seiner Schwiegermutter gebracht, die ihren Garten umgraben wollte, und dann tischte er doch eine lange Geschichte auf. Er habe im Zeitraum von Ursulas Verschwinden ein Loch im Wald gegraben für Werner Mazurek. Herr Benz, Sie haben sich die Vernehmungsprotokolle auch angeschaut. In welchem Verhältnis standen denn Werner Mazurek und Klaus Pfaffinger und wie glaubwürdig sind denn jetzt diese neuen Aussagen von Pfaffinger?
Ja, also man war, wie würde man vielleicht sagen, bekannt, befreundet. Also Pfaffinger und Mazurek waren bekannt oder befreundet, das kann man immer schlecht sagen. Jedenfalls hatten sie augenscheinlich regelmäßigen Kontakt. Zweifelsohne ist diese Feststellung, dass er mit dem Spaten da mit dem Moped rumgefahren ist, das ist erstmal eine Feststellung, das ist Fakt. Zweifelsohne ist aber auch, dass ein insbesondere alkoholkranker und vielleicht auch vorbestrafter Zeuge das immer notwendig macht, die Aussagen noch etwas intensiver zu prüfen, um den Wahrheitsgehalt der Aussage auch dann verifizieren zu können. Was mir damals in Erinnerung geblieben ist, wenn Herr Pfaffinger tatsächlich das Loch gebuddelt hätte, dann hätte er Tatwissen gehabt, das man hätte abfragen können. Das heißt, wie groß sollte das Loch sein, wo sollte das Loch sein, wie tief sollte das Loch sein, wie waren die jeweiligen Maße, warum und so weiter und so fort. Das ist nicht hinreichend deutlich geworden in meiner Erinnerung in der Akte, dass man da hier auch die Glaubhaftigkeit seiner Aussage auch etwas dezidierter dann nochmal und hätte untermalen können.
Inwiefern wurden denn die Aussagen von Pfaffinger dann auch überprüft, indem man das ganz praktisch überprüft hat, ob er den Ort überhaupt kannte, wo er gebuddelt haben will?
Ja, so wie man es klassischerweise macht, zeig uns den Ort mal. Und in meiner Erinnerung hat der Pfaffinger den Ort nicht mehr gefunden. Also der Ort, der eine zentrale Wichtigkeit, also der muss ja festgelegt sein. Er kann nicht irgendwo ein Loch buddeln und dem Nächsten sagen, da ungefähr ist das, sondern da musst du das Loch in der und der Größe buddeln, und die Tatsache, dass er nicht wiedergefunden hat, ruft neue Rätsel hervor.
Auch Pfaffinger bleibt dann ein freier Mann und das Verbrechen an der 10-jährigen Ursula Herrmann zunächst ungeklärt. Im Jahr 1984, also 3 Jahre nach der Tat, gibt es dann neue Ermittlungen. Und jetzt konzentrieren sich die Beamten auf einen anderen Verdächtigen, einen Ex-Polizisten und Jagdhelfer. Sein Name ist Harald Wilhelm und er ist 35 Jahre alt, Inhaber eines Antiquitätenladens und in diesem Kontext Restaurator alter Möbel. Also auch ein Mensch mit handwerklichen Fähigkeiten. Warum gerät er jetzt nach so langer Zeit in den Fokus der Ermittlungen?
Also so ein Delikt wird ja nicht zu den Akten gelegt. Also wenn Tatverdächtige zunächst mal ausscheiden nach der Menge und Masse der Beweismittel oder mögliche Beweismittel und Spuren, die man hat, dann hört man ja nicht auf. Das Verfahren verjährt auch, so wie es später gewertet wurde, wäre es verjährt. Aber trotz allem ist so ein ausgesprochen brutales und verachtenswertes Verbrechen durchaus schon Motivation genug, immer am Ball zu bleiben, wenn ich das mal so platt sagen darf. Und in dem Kontext hat es möglicherweise neue Hinweise, neue Spuren gegeben, die dazu geführt haben, dass man diese Person dann in Augenschein genommen hat und sich mit der intensiver auseinandergesetzt hat. Und da gibt es ebenfalls, wie wir das bei Herrn Mazurek am Anfang gesehen haben, Merkmale, die durchaus dazu führen, dass man sagt, okay, kann man sich vorstellen, ist nicht auszuschließen, dass jemand, der diese Ortskenntnisse hat, weil diese Ortskenntnisse sind durchaus von Wichtigkeit, und andere Aspekte, nämlich zum Beispiel, dass jemand, der dort als Jagdhelfer oder als Jäger unterwegs ist, überhaupt nicht auffällt, wenn der dort etwas macht. Das ist ja zunächst mal eine perfekte Deckung. Jemand, der dich ansprechen würde und sagen würde, hallo Hubert oder sonst was, was machst du hier? Würde man nicht mal fragen, sondern der würde einfach sagen, das passt hier ins Bild, der hält sich hier auf, wie immer. Und von daher gibt es schon wieder Aspekte oder eine Reihe von Aspekten, bei denen man sagen könnte, Passt.
Aber 1989 wird dann auch das Ermittlungsverfahren gegen Harald Wilhelm ergebnislos eingestellt und 6 Jahre später stirbt er an Magenblutungen. In den folgenden Jahren passiert dann erstmal relativ wenig im Fall Ursula Herrmann, zumindest dringt davon wenig an die Öffentlichkeit. Und erst 2007 gibt es dann kurzzeitige Aufregung. Ein DNA-Treffer wird gemeldet. Genauer gesagt eine DNA-Spur in einem anderen Kriminalfall, und zwar dem Mord an der Parkhaus-Milliardärin Charlotte Böhringer in München. Da führt dann ein DNA-Treffer zum Fall Ursula Herrmann. Und im Radiosender Bayern 1 klingt das im Mai 2007 so.
Fest steht bisher nur, dass auf einem Glas aus der Spülmaschine in der Tatortwohnung Böhringer Genmaterial gefunden wurde, das identisch zu sein scheint mit den Spuren, die von der Kripo an einer Schraube gesichert wurden. Und diese Schraube stammt von jener Kiste, in der die entführte 10-jährige Ursula Herrmann vor 25 Jahren qualvoll erstickt ist.
Herr Benz, wie schätzen Sie diesen sogenannten Spur-Spur-Treffer ein? Muss man davon ausgehen, dass es sich um eine Verunreinigung im Labor handelt? Oder ist das ein möglicherweise interessanter Zusammenhang?
Also die Verunreinigung ist nicht auszuschließen, das hat man in anderen Fällen auch schon gesehen. Zweifelsfrei ist das natürlich ein ganz neuer Ermittlungsansatz, um herauszufinden, welche Querverbindung könnte es zwischen den Örtlichkeiten, zwischen den handelnden Personen geben, die weitere Ermittlungsansätze zur Ermittlung der Täterschaft hätte erbringen können.
Können Sie uns sagen, ob das irgendwie ein bisschen weitergeführt hat?
In meiner Erinnerung ist diese Spur nicht hinreichend weiterverfolgt worden und relativ schnell sozusagen als nicht relevant bewertet worden. Und letztlich dann nicht genutzt worden, um weitere Ansätze zu finden.
Bis heute ist also nicht geklärt, was es mit dieser Spur auf sich hat. Ende der Nullerjahre droht der Fall Ursula Herrmann aus dem Jahr 1981 dann zu verjähren. Denn juristisch betrachtet handelt es sich hier erst einmal um erpresserischen Menschenraub mit Todesfolge und die Verjährungsfrist dafür beträgt 30 Jahre. Deswegen wertet ab 2004 eine Ermittlungsgruppe des Bayerischen Landeskriminalamts die Akten und Spuren erneut aus. Telefone von Verdächtigen werden abgehört und im Mai 2008 teilt die Staatsanwaltschaft dann zur Überraschung vieler mit, es gibt eine Festnahme im Fall Ursula Herrmann. Ein 58-Jähriger sei der mutmaßliche Täter und es handelt sich dabei um Werner Mazurek, der verschuldete Fernsehtechniker, der schon einmal unter Verdacht stand. In der Zwischenzeit ist er nach Schleswig-Holstein gezogen, wo 2007 sein Haus durchsucht wird. Ein Ereignis, das ihm noch gut im Gedächtnis ist.
Das war so morgens um 7 Uhr, ne? Ich war da gerade im Gekachelten und meine Frau sagt, du komm mal schnell. Da ist eine ganze Bande von LKAlern aus München und wollen dich sprechen. Ich habe es gleich gesagt, sie sind verdächtig im Fall Herrmann. Ich sage, ach du lieber Himmel, jetzt, nach wie vielen Jahren? Es gab eine Hausdurchsuchung, auch mit richterlichem Beschluss, für Büro- und Geschäftsräume. Ich war nicht freundlich. Logisch.
Bei der Hausdurchsuchung wird dann etwas sichergestellt, das später zum Hauptindiz gegen Mazurek wird. Ein aus heutiger Sicht altmodisches Tonbandgerät vom Typ Grundig TK248. Ein brauner Holzkasten mit silbernen Tasten und 2 Spulen, auf der man Tonbänder legen kann. Die Staatsanwaltschaft hält es für wahrscheinlich, dass mit genau diesem Gerät der Radiojingle für die Schweigeanrufe bei Familie Herrmann aufgezeichnet wurde. Wir erinnern uns.
Herrmann?
Werner Mazurek sagt aber, dass er das Tonbandgerät erst 14 Tage vor der Hausdurchsuchung auf einem Flohmarkt in Beverungen in Nordrhein-Westfalen erworben habe.
Das Tonbandgerät ist ein Grundig TK248. Warum habe ich das gekauft? Ganz einfach. Ich habe eine Riesenmenge Tonbänder gehabt. Aber kein Gerät zum Abspielen.
Belege oder Zeugen für Mazureks Flohmarktbehauptung gibt es nicht. Im Februar 2009 wird ihm am Landgericht Augsburg der Prozess gemacht. Eine entscheidende Rolle spielt dabei eine LKA-Gutachterin. In ihrer Aussage erklärt sie, dass die Eigenheiten eines Tonbandgeräts eine Art Fingerabdruck auf einer Aufnahme hinterlassen. So könne man eine Tonfolge wie den Bayern 3-Jingle zu einem spezifischen Gerät zurückverfolgen. Hans Holzheider hat als Gerichtsreporter der Süddeutschen Zeitung den Prozess und die Schilderungen der Gutachterin damals verfolgt.
Sie hat dann 2 Dinge ausgeführt. Zum einen die Schaltgeräusche, die bei diesen Telefonanrufen gehört werden konnten und von denen sie sagte, dass die den Schaltgeräuschen, die mit diesem Tonbandgerät verursacht würden, verblüffend ähnlich seien. Und der zweite Punkt war eben diese akustische Veränderung in diesem Bayern 3-Signal. Da war nun also der höchste Ton, der war eigentümlich gedämpft. Also normalerweise geht es so. Und auf diesen Aufnahmeweise. So, ne? Das war der Unterschied.
Es ist ja schon beeindruckend, was die Sachverständige dem historischen Tonbandgerät offenbar entlocken konnte. Und zu dem Schluss dann eben kam, die Erpresseanrufe wurden wahrscheinlich von Mazureks Gerät aufgezeichnet. Jetzt sind Sie genau wie ich kein Phonetikfachmann, Herr Benz, aber halten Sie denn mit Ihrem distanzierten Blick die Ausführungen für schlüssig? Das Gutachten war ja, wie gesagt, von sehr großer Bedeutung.
Mir reicht schon das Urteil wahrscheinlich aus. Wahrscheinlich ist wahrscheinlich oder wahrscheinlich vielleicht auch nicht. Diese Aussage verblüffend ähnlich und sonst irgendwas, damit kann ich in diesem Kontext nicht ausreichend was anfangen. Bei einem, sagen wir mal, Beweismittel dieser Art insgesamt nach meinem Dafürhalten etwas zu dünn. Insbesondere vor dem Hintergrund des Grundsatzes in dubio pro reo. Entweder ist es das Gerät gewesen oder ist es nicht das Gerät gewesen. Und wahrscheinlich ist nicht ausreichend nach meinem Dafürhalten.
Und man kann ja auch mal die Frage stellen, obwohl wir sowas auch immer wieder erleben, aber warum sollte Mazurek dieses Gerät sein halbes Leben lang mit sich herumtragen, wenn es ein potenzielles Tatwerkzeug war?
Das ist zweifelsohne eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Also nehmen wir mal ganz platt, ich würde jemanden erschießen, dann würde ich die Waffe in den nächsten See schmeißen. So ist ja das Klischee zumindest. Hier würde er es, wie gesagt, einmal durch die Republik transportiert haben. Das möglicherweise einzige Beweismittel, was ihn belasten könnte. Auf der einen Seite wird immer argumentiert, er hätte die richtigen Kenntnisse als Fernsehmechaniker oder was immer die Berufsbezeichnung gewesen ist, wann es denn passt. Und wenn es nicht passt, nämlich in diesem Fall, das hätte er alles wissen müssen oder wissen können, dass es vielleicht diesen Fingerabdruck eines Gerätes gibt, das spricht alles dafür, dass er das Gerät, wenn es denn das Tatgerät gewesen wäre, hätte entsorgen müssen. Und außerdem ist dieses Gerät ja erstmal zunächst nur dafür genutzt worden, ist so ein Gerät dafür genutzt worden, um diesen Jingle abzuspielen. Mehr aber auch nicht. Also, das ist ja das, was in der ganzen Beweisführung schon durchaus, und ich will jetzt überhaupt nicht davon reden, dass der Herr Mazurek nicht der Täter sein könnte oder sonst was. Ist mir immer wichtig zu sagen, ein ordentliches deutsches Gericht hat gesagt, in der Würdigung aller Indizien, weil bei Beweismittel in dem Sinne hat es nicht gegeben, ist Herr Mazurek mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Täter. Das kann auch alles durchaus sein, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber darauf basierend alleine ist das schon eine mutige Aussage.
Und wir wollen noch auf ein weiteres wichtiges Indiz in diesem Prozess eingehen, das eben gegen Werner Mazurek vorgebracht wird. Und zwar ist das die Aussage von 1982 vom Belastungszeugen Klaus Pfaffinger, der eben sagt, er habe im Auftrag von Mazurek dieses Loch damals gegraben, was er bei der Tatortbegehung dann nicht finden konnte. Und die Ermittler haben 1982 eben diese Aussage als unglaubwürdig eingestuft. Ist es denn nicht fragwürdig, dass nach diesem inzwischen verstorbenen Zeugen im Prozess 2009 dann wieder so eine Bedeutung beigemessen wird, dieser Aussage?
Also es ist vom Grundsatz her durchaus denkbar, dass sowas passiert, dass man eine Aussage zu einem Zeitpunkt X mit einem Informationsstand im Hintergrund bewertet und sagt, das hat damit nichts zu tun und dann mit neuen Erkenntnissen nochmal eine andere Wertung aufnimmt und sagt, unter diesen Aspekten ist das eine Aussage, die von Wichtigkeit ist. Hier ist aber tatsächlich insgesamt die Aussage des Zeugen oder der Person Pfaffinger in Abrede gestellt worden. Und es ist nicht gesagt worden, das passt nicht zusammen, sondern es ist gesagt worden, diese Aussage, die glauben wir einfach nicht. Das kann so nicht gewesen sein. Weil er. Und dann viele Jahre später, der Herr Pfaffinger war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht mehr am Leben, dann eine andere Wertung zu nehmen, ist dann Entscheidung des Gerichts. Ne?
Werner Mazurek beteuert, nichts mit dieser Entführung zu tun gehabt zu haben. Trotzdem wird er am Ende für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Er soll eventuell mit weiteren Beteiligten Ursula Herrmann 1981 in eine im Wald vergrabene Kiste gesperrt haben, um von den Eltern eben diese 2 Millionen Mark Lösegeld zu erpressen. In der Gesamtschau, inwiefern passt Ihre Einschätzung nach die Tat und die angebliche Begehungsweise zu Mazurek?
Naja, ganz nüchtern betrachtet, das ist ja was am Anfang auch eine Rolle spielte. Herr Mazurek ist sicherlich handwerklich begabt, das heißt, der ist durchaus in der Lage, so eine Kiste zu bauen. Man hat ja damals auch sehr akribisch die Materialien ausgewertet, geguckt, wo kommen die Schrauben her, wo kommt das Holz her und so weiter und so fort. Das könnte der alles. Das ist durchaus etwas, was zunächst mal objektiv betrachtet passt. Das kann man durchaus sagen. Eine gewisse kriminelle Energie, wobei zwischen einem Betrug und ähnlichen Delikten und einem Kapitaldelikt natürlich nochmal ein erheblicher Unterschied ist, was auch die kriminelle Energie angeht. Insbesondere, wenn es dann zum Nachteil eines Kindes ist. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere andere Qualität einer Straftat. Und dann hat sich das aber auch schon. Wenn man jetzt gegenteilig guckt und sagt, wie gut war der Tatplan, wenn ich das mal so sagen darf, wie hoch war das Entdeckungsrisiko an verschiedenen Stellen, also man muss sich auch mal vorstellen, man musste diese Kiste auch irgendwann in den Wald bringen und musste die dort irgendwie abstecken, dann ist diese Fundstelle mit schnell wachsendem Gras belegt worden, da sind irgendwelche Fichten reingesteckt worden und sonst was. Das sind ja alles atypische Tätigkeiten, die zu jedem Zeitpunkt hätten auffallen können. Und dann, wie gesagt, dieses unwirkliche Gelände, und Herr Mazurek war, glaube ich, noch nie in seinem Leben richtig, ich sag mal, sportlich fitter Typ. Das muss auch irgendwie alles zusammenpassen. Das ist so auf der anderen Seite von den weichen Faktoren, was immer wieder zu Fragestellungen kommt. Und insofern ist natürlich auch immer die Frage der Tatbeteiligung da. Wer hat jetzt eigentlich was gemacht? Gab es einen Mittäter und so weiter? Das sind ja viele Fragezeichen, die deswegen entweder nicht geklärt sind, weil Herr Mazurek sich dazu nicht eingelassen hat und nicht gesagt hat, ich war es und der war dabei, oder weil das vielleicht ja doch nicht war.
Und im Laufe der Zeit kommen eben immer wieder Zweifel an Mazureks Schuld auf. Und das geht nicht nur von ihm selbst aus, sondern auch von Michael Herrmann. Das ist eben, wir hatten ihn schon gehört, Ursulas älterer Bruder. Ja. Er findet, dass bei den Ermittlungen Punkte übersehen oder vernachlässigt wurden. Und im Gespräch mit unserer Kollegin Katja Peißen-Petersen sagte er Folgendes.
Diese ganzen Indizien, diese klischeehaften Indizien, ich mache Zeitungsausschnitte, ich mache die Geschichte mit dem Klingeldraht, ich mache ein komisches akustisches Signal, ich stelle Forderungen nach einem bestimmten Auto, ich klinge italienisch, also wie die Mafia. Das sind alles so Indizien von jemand, der versucht, sich in die Lage eines Verbrechers zu versetzen. Also das klingt wie eine Spielerei, für mich nicht sehr erwachsen.
Und damit spielt er auf eine Vermutung an, und zwar damalige Schüler des Internats, über das es vorhin ging, die könnten hinter dieser Tat stecken. Mehrere Dinge sprechen aus seiner Sicht dafür. Zum einen wurden auf der Rückseite eines Erpresserbriefes Durchdruckspuren gefunden. Sie lassen einen Wahrscheinlichkeitsbaum aus der Stochastik erahnen, also ein Mathelehrstoff aus der Oberstufe. Dann dieser Klingeldraht, den wir schon häufiger angesprochen haben, der in Tatortnähe über Baumäste gespannt war. Schüler haben ihn später mitgenommen und in ihrem Internatszimmer deponiert und ihn dann der Polizei übergeben. Und was wir ebenfalls noch nicht erwähnt haben, zwischen dem Entführungsort und dem Internat wurde viele Jahre später eine Plastikmaske in einem hohlen Baumstamm gefunden. Sie muss dort längere Zeit gelegen haben. Die Vermutung ist also, dass ein junger Mensch die Tat wie ein Abenteuer geplant hat und sich dabei vielleicht an fiktionalen, spektakulären Entführungen wie in Romanen orientiert hat. Herr Benz, im ARD Crimetime-Film sagen Sie, dass der Tätertyp robust, jugendlich, abenteuerlustig und naiv sei. Das würde ja zu dieser Theorie von Michael Herrmann passen.
Ich glaube, ich habe richtigerweise gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass der Täter so gewesen ist, weil das passt irgendwie alles dazu. Die gesamte Tatplanung sieht in der Tat so ein bisschen aus wie ein Abenteuerspielplatz, wenn dann zum Beispiel dieser Klingeldraht eine Rolle spielt. Und so eine Hypothese zum Tatablauf könnte tatsächlich sein, dass auf der einen Stelle irgendjemand ein Signal gegeben hat, sozusagen, sie kommt jetzt, oder wenn es denn das richtige Opfer war, es kommt jetzt jemand, und auf der anderen Stelle irgendjemand es geschafft hat, irgendwas zu machen, damit das Kind anhält. Und dann eben aber auch mit der entsprechenden Geschwindigkeit und Robustheit und sonst was dahin rennt und das Kind dort versteckt oder dort in diese Kiste packt. Das sind durchaus Aspekte, die da schon eine wesentliche Rolle spielen. Diese Maske, die später gefunden wird, die kann zufällig da sein, aber die könnte auch damit reinpassen in diese Geschichte. Und das ist ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite hat ein Gericht gesagt, das ist der Täter, dann ist der Fall abgeschlossen. Auf der anderen Seite gibt es schon ein paar Sachen, jetzt nehmen wir zum Beispiel mal die Maske oder auch noch ein paar andere Sachen, die einen Restzweifel ja nicht abschließend beenden, sondern man immer noch sagt, unabhängig nochmal deutlich, ob es Herr Mazurek war oder beteiligt war oder nicht, haben wir eigentlich jede Spur ausreichend ausgeschlossen. Und das ist ja so etwas, was man durchaus sehr kontrovers diskutieren kann. Und da habe ich unter anderem auch schon so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass man bestimmte Sachen etwas großzügiger vielleicht bewertet hat.
Die Versuche von Michael Herrmann, neue Ermittlungen in Gang zu bringen, sind aber wiederholt gescheitert. Die Staatsanwaltschaft hat es abgelehnt. Sie sieht, Zitat, keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für verfolgbare Straftaten anderer Personen. Michael Herrmann hat inzwischen sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und gibt keine Interviews mehr. Und Werner Mazurek, der wurde im Juni 2023 nach 15 Jahren aus der JVA entlassen. Die Reststrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, obwohl er die Tat weiter leugnet. Und was er nun vorhat, hat der ARD Crimetime erzählt.
Ja, mein sehnlichster Wunsch für die Zukunft ist mein Beweis, dass ich die Tat nicht begangen habe, in Form eines Wiederaufnahmeverfahrens. Das ist das absolute Ziel.
Ganz konkret will er den Flohmarktverkäufer finden, um zu beweisen, dass er das Tonbandgerät lange nach der Tat gekauft hat. Einen ähnlichen Ansatz wie Michael Herrmann verfolgt die Autorin Christa von Bernuth. Sie hatten sie auch schon angesprochen, Herr Benz. Sie hat sich lange auch schriftstellerisch mit dem Fall Ursula Herrmann beschäftigt und ihre Vermutung ist, Ursula wurde versehentlich Opfer der Entführung. Das ist jetzt noch eine andere Hypothese, die wir jetzt hier aufmachen, denn tatsächlich hätten es der oder die Täter auf ein anderes Kind abgesehen.
Es haben so viele Sachen gegen sie gesprochen, also dass die Familie kein Geld hatte. Dann die Tatsache, dass sie ja nur ein paar Mal in diese Turnstunde gefahren ist. Und ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass es sich um eine Verwechslung handelt. Kann es ein Zufall sein, dass ein Kind entführt wird in der Nähe eines Internats, wo lauter Kinder reicher Leute sind?
Und auch der damalige Schüler Christoph Herrmann, der zufällig den gleichen Nachnamen wie Ursula hat, hält eine Verwechslung für denkbar.
Es waren schon einige Schüler mit vermögendem Elternhaus. Es waren viele Schüler, wo die Eltern im Ausland waren, sei es diplomatisch oder beruflich. Natürlich haben wir uns gleich gedacht, hoppla, ich meine, wenn es jetzt nicht jemand ist, der geldige Eltern hat, dann liegt es natürlich nahe, dass die eigentlich jemanden von uns haben wollten.
Und Christa von Bernuth hat sogar einen ganz konkreten Verdacht. Im Gespräch mit einer Freundin kam sie darauf.
Und sie sagte zu mir, ja, das Verrückte ist, dass wir damals in unserer Familie alle gedacht haben, dass das unter Umständen ein Familienmitglied von uns sein könnte, und zwar mein kleiner Bruder. Der Sohn der Familie sah der Ursula zumindest von Weitem sehr ähnlich. Also er war schmal, er hatte blonde, kurze Haare, so wie Ursula damals eben auch.
Und er war damals auch im gleichen Alter, fuhr regelmäßig durch den Wald, in dem Ursula entführt wurde. Und Achtung, er ging auf das Internat, von dem vorhin gesprochen wurde. Herr Benz, was halten Sie denn von dieser Theorie? Ist wahrscheinlich sehr schwer zu belegen.
Das ist aber eine spannende Theorie und Sie haben ja anfangs gesagt, ich habe ja sehr intensiv bei der Entführung von Herrn Reemsma mitgearbeitet, der ein sehr genauer Tatplan vorgelegen hat. Unter anderem ist auch das richtige Opfer, wenn ich das mal so sagen darf, ausgewählt worden, weil es eben über die notwendige Finanzkraft verfügt hat. In diesem Fall, und das würde zu diesem insgesamt für meinen Geschmack sehr eigenwilligen Tatplan passen, ist das Thema Verwechslung des Opfers durchaus sehr ernst zu nehmen. Frau Bernuth hat es eben angesprochen, die Ursula Herrmann ist noch nicht lange in dieser Turnstunde gewesen, von der da gesprochen wurde, und nur einige wenige Male vor den Sommerferien. Zu dem Zeitpunkt hatte sie noch längere Haare. Und beim ersten Mal nach den Sommerferien, glaube ich, war das, beim ersten Mal mit einer veränderten Frisur, also mit einer Kurzhaarfrisur, wird sie gleich weggegriffen. Das ist etwas, was man nicht ausschließen kann, was aber ungewöhnlich ist. Wenn zur gleichen Zeit auf dem Weg relativ regelmäßig eine Person fährt, die bei objektiver Betrachtung als Entführungsopfer schon wegen der wirtschaftlichen Möglichkeiten der Familie wesentlich geeigneter gewesen wäre.
Und inwiefern wäre es erklärbar oder auch in beide Richtungen erklärbar, dass der Erpresserbrief dann aber trotzdem bei Familie Herrmann angekommen ist?
Das ist rein hypothetisch. Es ist nicht auszuschließen, dass es Ursula Herrmann sein sollte, aber vielleicht ist zu einem späteren Zeitpunkt, wie auch immer, festgestellt worden, dass man das falsche Opfer ausgewählt hat oder weggegriffen hat und gesagt hat, was machen wir denn jetzt damit? Nutzen wir die Situation, die so verfahren genug ist, switchen um auf eine andere Familie oder lassen wir das Kind wieder frei? Das wissen nur die Täter.
Und der Name war ja bekannt durch die öffentliche Fahndung. Insofern konnte man das dann eben immer noch abschicken.
Genau. Der Name ist mit dem, wie wir es anfangs gehört haben, mit der Öffentlichkeitsfahndung deutlich geworden. Und von daher hätte man grundsätzlich ja auch noch wechseln können. Wie gesagt, es passt zu einer insgesamt sehr eigenwillig durchgeführten Tatplanung.
Und ein weiterer Ansatz von Christa von Bernuth ist dann doch etwas handfester. Und dabei geht es um den Deckel der Kiste. Er hat insgesamt drei Farbschichten. Einmal Bitumen und dann rot-violetten Speziallack und noch eine Aluminiumfarbe. Das ist eine sehr einzigartige Mischung, mit der sich die Ermittler damals schon beschäftigt haben, aber eben nicht weiterkamen. Denn sie konnten den Hersteller nicht finden. Und Christa von Bernuth geht nun der Vermutung nach, dass die Mischung aus einer Firma stammen könnte, die damals dem Vater eines Schülers gehörte. Eine Straßenmarkierungsfirma, die mit Bitumen arbeitete. Und der Schüler ist genau der Junge, der den Klingeldraht bei der Polizei abgegeben hat.
Ausgerechnet diese Spur haben sie nicht weiterverfolgt. Und das ist in meinen Augen vollkommen unerklärlich. Also was ich herausfinden möchte, ist, ob diese spezielle Bitumenmischung tatsächlich aus dieser Fabrik kommen könnte.
Herr Benz, halten Sie das denn für aussichtsreich, beziehungsweise haben Sie schon eine Erklärung dafür, warum das damals auch nicht näher beleuchtet wurde?
Nee, vom Grundsatz her nicht, weil ich sagte ja anfangs schon, man hat sehr, sehr akribisch sämtliche Materialien, die verwendet worden sind, um diese Kiste zu bauen und später auch zum Einsatz gekommen sind, untersucht, von links nach rechts gedreht, geguckt, wo die herkommen könnten und so weiter. Aber hier ist halt eben, das hat möglicherweise auch daran gelegen, dass man damals nicht die kriminaltechnischen Möglichkeiten von heute hatte, hat man zu einem frühen Zeitpunkt diesen Teil der Kiste nicht tiefer betrachtet. Und das ist auch etwas, was am Ende ganz verständlich ist, weil eine potenzielle Spur bleibt so lange eine potenzielle Spur, solange nicht absolut ausgeschlossen werden kann, dass diese Spur mit dem Verfahren beziehungsweise der Aufklärung der Straftat nicht von Bedeutung ist. Die Tatsache, dass dieses Material augenscheinlich in einem Betrieb in unmittelbarer Nähe verwendet worden ist und man aber diesen Ansatz nicht konsequent bis zu Ende durchermittelt hat, ist das eine. Und dass der Inhaber dieses Betriebes ein Kind auf dem Internat hatte, das diesen Klingeldraht hatte, ist zunächst erstmal eine Feststellung. Ich denke, wir alle wissen, dass wir früher mal irgendwelche Sachen aufbewahrt haben, die wir irgendwo gefunden, gesammelt haben oder sonst irgendwas. Das wäre auch alles soweit in Ordnung. Aber in diesem Fall hätte man ausschließen müssen, komplett ausschließen müssen, dass es eine Verbindung zwischen diesem verwendeten Material auf dieser Kiste, dem Klingeldraht und dem Schüler des Internats, der diesen Klingeldraht aufbewahrt hat, um ausschließen zu können, dass es eine Querverbindung gibt, sondern einfach nur sagt, das sind drei Zufälle nebeneinander oder sind drei Sachverhalte nebeneinander, bei denen wir keine Verbindung sehen. Wobei das schon schwierig ist, da keine Verbindung zu sehen.
Christa von Bernuth hat jedenfalls jemanden gefunden, der sich diese Lackierung auf dem Kistendeckel genauer angeschaut hatte. Es ist Knut Johansen, Fachmann für Bitumen und Straßenbau, und ihm fällt die ungewöhnliche Zusammensetzung dieser Materialien auf. Die Lackierung besteht zum Teil aus Bitumen und das ist üblich für die Verwendung im Straßenbau, doch im Lack findet sich auch amerikanische Kieselgur.
Das ist ein Stoff, der sehr teuer ist, der schwer zu beschaffen ist, zumindest mit der Herkunft, die wir hier haben. Und was ich sagen kann, ist, dass es eine Privatperson sehr schwer hätte, an diese Stoffe heranzukommen. Das sind auch Dinge, die man nicht in der Küche zubereiten kann. Da muss man also schon ein bisschen Fachwissen mitbringen auch dafür.
Die Ermittler fragten damals nur bei großen Herstellern nach, ob sie eine solche Lackierung im Sortiment hätten.
Ich glaube, da liegt ein bisschen der Irrtum, dass man versucht hat, ein fertiges Produkt zu finden, was es in dieser Form aus meiner Sicht nie gegeben hat. Insofern konnte man auch nie einen Hersteller finden, der dieses Produkt großindustriell hergestellt hatte. Man hat sich möglicherweise aus Mangel an fachspezifischem Wissen in die falsche Richtung aus meiner Sicht begeben.
Ob das für ein Wiederaufnahmeverfahren ausreicht, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber für Christa von Bernuth ist das natürlich ein Ansporn, weiter zu recherchieren.
Es wäre für mich der größte emotionale und professionelle Erfolg, wenn dieser Fall noch gelöst werden würde. Ich bin nicht sicher, ob der Täter nicht doch noch frei herumläuft.
Herr Benz, inwiefern sehen Sie denn die Möglichkeit, dass dieser Fall überhaupt heute noch gelöst werden kann? Mal angenommen, dass tatsächlich irgendwie neue Beweise aufkommen würden. Mal abgesehen von der Möglichkeit, dass jemand doch ein glaubwürdiges Geständnis ablegt.
Ja, das ist natürlich eine komplexe juristische Frage, die ich so nicht beantworten kann, wie das mit der Wiederaufnahme und der neuen Beweisführung ist. Aber es gibt natürlich irgendwann auch eine bei den darüber zu entscheidenden Gerichten, ich sag mal sowas wie eine Ermessensreduzierung auf null. Das heißt, wenn also so viel neue Erkenntnisse vorliegen, dass man durchaus das Verfahren nochmal aufnehmen müsste, weil neben der Frage, ob Herr Mazurek natürlich der Täter gewesen ist oder ein Teil der Täter, immer noch im Raum stehen könnte, dass der tatsächliche Täter noch frei rumläuft. Und das wäre natürlich eine relativ unerträgliche Situation, auch fürs Rechtssystem, muss man deutlich sagen. Und Fehlurteile hat es immer gegeben. Wobei, ich sage nochmal deutlich, das Gericht hat entschieden, hat gewertet. Und bestimmte Sachen kann man gut so werten, bestimmte andere Sachen, wie wir das eben gerade gehört haben mit diesem Material. Da fällt einem natürlich auch spontan ein, könnte man das vielleicht, weil Herr Mazurek da sein Schiff gebaut hat, könnte man das vielleicht für Unterbodenschutz nutzen oder sonst was, sodass er sich das besorgt haben hätte können. Gab es irgendwelche Hinweise, dass dieses Material in seinen Werkstätten zu finden war? Oder was weiß ich, was da vielleicht B- oder Entlast noch eine Rolle gespielt hat. Die Tatsache aber, dass dieses Material jetzt da gewesen ist, wäre möglicherweise auch nochmal ein Anlass zu sehen, ob man alte Beweismittel, wenn sie dann vernünftig gesichert worden sind, auch nochmal auf solche Spuren vielleicht überprüft. Aber eben auch gleichermaßen ab einem bestimmten Zeitpunkt dann auch in die Alternative B gibt und sagt, gibt es vielleicht nicht doch noch einen anderen Ablauf der Dinge.
Vielen Dank, Wolfgang Benz, dass Sie sich in diesen Fall eingearbeitet haben und natürlich auch für Ihre Einschätzungen hier im Podcast.
Sehr gerne.
Wir verweisen noch einmal auf die aktuellen ARD-Crimetime-Filme von unserer Kollegin Marie Wilke. Sie hat ihre dreiteilige Dokumentation jetzt eben veröffentlicht unter dem Titel Ein Mädchen verschwindet, neue Spuren im Fall Ursula Herrmann. Der Link in der ARD-Mediathek steht in unseren Shownotes. Und zum Schluss, wie üblich, noch ein Hörtipp von uns. Diesmal geht es um Familiengeheimnisse. Das ist ein neuer MDR-Podcast und er geht unerzählten biografischen Geschichten nach mit all ihren Leerstellen und Brüchen. Beispielsweise beschreibt eine junge Frau, wie sie hinter die Lüge ihres einbeinigen Vaters kommt. Angeblich kam er mit dem Motorrad unter einen LKW. Die Wahrheit ist aber viel düsterer und hat mit einer geladenen Waffe und einem Stripclub zu tun. Familiengeheimnisse gibt es werbefrei in der ARD Audiothek und ein Link dorthin steht auch in unseren Shownotes. An dieser Stelle vielen Dank an Ingo Naumann für die Produktion dieser Podcast-Folge und an David Kopp, der diese Folge vorbereitet hat. Ich bin Mathis Kiesig und möchte zu guter Letzt noch einen Ausblick auf unsere nächste Folge geben. Sie erscheint dann am 30. März und darin geht es um eiskalte Spur, um die sogenannten Göhrde-Morde und darum, wie mühevolle Ermittlungsarbeit zu einem der brutalsten Serienmörder Deutschlands führte. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.